Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von E-Motion. In dieser Folge werfen wir einen Blick nach China.
E-Motion, der E-Mobility-Podcast. E-Motion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Wir gehen nach Hameln zu Julia Maulhardt. Grüß dich.
Hallo Jerome, zurück nach Hopp.
Jawohl, Hopp am Neckar und ich bin Jerome Brunel. Hallo. Gibt es eigentlich in Hameln einen Fluss?
Eine Weser.
Die Weser?
Ja.
Ich war nämlich noch nie,
bis nach Bremen.
Ich war noch nie in Hameln. Ich habe keine Ahnung, wo das ist, außer dass es im Norden liegt. Das hast du mir gesagt. Im
50
Norden.
50 Kilometer von Hannover entfernt.
Ah, da war ich ja schon mal in deiner Nähe, weil in Hannover war ich schon. Da war ich in den Herrengärten. Da war ich 18 Jahre alt.
Ja.
Da bin ich kreuz und quer mit dem Zug einen Monat lang mit dem damals genannten Tremper-Ticket gefahren. Einen Monat mit dem Zug kreuz und quer durch Deutschland. Da war auch eine Station in Hannover. Und jetzt werden sich alle fragen, wieso nach Hannover? Hannover gibt es doch nichts. Doch, da gibt es die Herrengärten. Und da gibt es auch ein Museum.
Herrenhäuser.
Die Herrenhäusergärten, genau. Mhm. Und da gibt es auch ein Museum bei den Herrenhäusergärten. Das erinnere ich mich noch. Nicht Wilhelm, wie hieß denn der Autor, der Max und Moritz geschrieben hat?
Wilhelm Busch.
Wilhelm Busch Museum gibt es da, glaube ich. Also vielleicht haben wir einen Hörer in Hannover, der kann das ja nochmal bestätigen oder verneinen. Aber das erinnere ich mich noch. Aber ich war tatsächlich
Wie kriegen wir jetzt die Brücke nach China? Wir gehen einfach über Automessen.
Schwierig.
Und die IAA-Nutzfahrzeuge, die in Hannover stattfindet, zur Shanghai Automesse.
Absolut. Die ist ja gerade gelaufen und du hast dich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und hast dich sozusagen zur Expertin gemacht. Und ich habe mitbekommen, es gibt dort drei neue interessante Autos. Allerdings interessant für die Chinesen, weniger interessant für uns, weil wir sie nicht kaufen können.
Ja, und zwar sind es tatsächlich alles drei deutsche Autos, nämlich wir bleiben wieder in Niedersachsen und da ist der VW-Konzern tatsächlich jetzt wieder aufgetaucht und hat den chinesischen Markt verstanden und baut dementsprechend drei verschiedene Modelle. Das ist einmal der Aura, also alle glauben, es könnte ein Audi sein, aber es ist ein Aura, das ist eine Limousine, die ähnlich wie der Jetta, Gott hab ihn selig.
Oh ja, wir haben uns nämlich vorher unterhalten über Autos in China und ich war ja schon das Öfteren in China, wobei das letzte Mal ist jetzt, muss man auch ehrlich sagen, über 10 Jahre her, also vielleicht nicht mehr so aussagekräftig, aber mir war eben aufgefallen, dass die Autoformen alle nach Jetta aussehen. Also die Chinesen lieben diese Form, die es bei uns so gut wie gar nicht gibt, aber die Chinesen lieben diese Form.
Und die beiden anderen Autos, nämlich der Evo und der Era, sind tatsächlich wieder eigentlich sehr typisch europäisch kleine beziehungsweise große VWs. Also den großen kann man im Prinzip mit dem Touareg vergleichen, nur das andere würde ich eher sagen, ist so ein aufgeblasener Smart, so von der Form, also weiß ich nicht, ob das typisch chinesischer Markt ist, würde wahrscheinlich auch den deutschen Geschmack treffen. Aber damit versuchen sie jetzt tatsächlich den chinesischen Markt zu erobern und haben da tatsächlich nochmal was Neues auf die Beine gestellt und wollen so ab 17.000 Euro loslegen. Das ist natürlich, fragt sich jeder, Moment mal, der ID Everyone hier in Deutschland, der angekündigt ist, fängt so bei 20 an und dann habe ich im Prinzip das halbe Auto. Was macht VW da in China irgendwie anders? Also natürlich produzieren die in China, das heißt, die haben natürlich andere Kosten, als wenn sie hier im europäischen Raum die Fahrzeuge produzieren. Aber nichtsdestotrotz kann man die eben auch nicht exportieren, die bleiben in China. Und das Spannende war, dass sich auch der Vorstandsvorsitzende ist er, glaube ich, Brandstätter, dann nochmal geäußert hat, warum denn China die Elektromobilität da auch dominiert. Also scheinbar ist der Markt tatsächlich nochmal ganz anders als hier in Deutschland.
Absolut, da kann ich gleich auch noch was dazu sagen. Aber was mich interessieren würde erstmal, du hast ja gesagt, der VW-Konzern hat offensichtlich die Chinesen jetzt besser verstanden. Was machen sie denn besser mit diesen Autos, als sie das vorher gemacht haben? Also sind ja nicht die ersten VWs, die elektrisch sind, die in China verkauft werden. Oder eben leider auch nicht so wahnsinnig viel verkauft werden.
Naja, im Prinzip holen sie wieder diese, Retro-Gedanken raus, dass man diesen heißgeliebten Jetta in der Form wiedererkennt, was sie ja vorher eingestellt haben. Also sie haben ja auch versucht, da die SUVs in den Markt zu drücken. Wobei, wenn ich 2 von 3 Autos dann als SUV wieder auf den Markt bringe, weiß ich nicht, wie weit ich den Markt wieder verstanden habe oder wie weit ich ihn ignoriere. Aber das ist sozusagen der eigentliche Grund, warum sie jetzt die Fahrzeuge so gebaut haben, wie sie gebaut haben. Und natürlich haben die noch mal ganz andere Features sozusagen, die hier in Deutschland nicht sind. Also die Fahrzeuge werden dann mit aller möglichen Software vollgepoppt, die der deutsche Kunde nicht haben will, der deutlich älter ist als der typische chinesische VW-Käufer. Also hier in Deutschland sind wir relativ alt, wenn wir einen VW kaufen. In China ist der Markt in Summe wesentlich jünger. Also insofern, die brauchen andere Features als die, die gerade nur das Auto bewegen wollen.
Gut, ich meine, der chinesische Staat fördert natürlich die Elektromobilität ganz massiv. Und das ist das eine. Ich sage auch gleich, wie die da auch unter anderem die Leute im Grunde dazu zwingen, auf Elektromobilität umzusteigen, weil es ist tatsächlich teilweise zwingend. Auf der anderen Seite versteht aber auch jeder Chinese, der in einer großen Stadt lebt, warum es wichtig ist, dass da hinten aus dem Auspuff nichts rauskommt. Sprich, dass da kein Auspuff ist. Also das merkt jeder Chinese. Also wenn du im Winter in Peking früher warst, ich glaube, es ist inzwischen deutlich besser geworden, aber im Winter in Peking war teilweise grauenvoll. Also ich meine wirklich grauenvoll, weil die Luft durch die ganzen Heizungen und so weiter, Kohleheizungen, was es da alles gibt und die ganzen Firmen, die um Peking herum auch Abgase fabrizieren, da versteht jeder Chinese sofort, warum es gut ist, wenn nicht noch mehr Abgase reinkommen, weil die leiden da tatsächlich massiv drunter, unter Abgasen.
Diese ganzen Corona-Masken, die wir so untragbar fanden anfangs, haben die weit vor Corona genau aus den Gründen schon freiwillig aufgesetzt, weil sie nämlich tatsächlich genau das, diese Feinstaubthematik, alles, was irgendwie in die Lunge will, sozusagen damit abfiltern konnten. Also es gibt also Bilder, die halt hinten richtig Smogwände zeigen und vorne dann quasi die Bevölkerung mit den Masken. Und es gibt ja dann teilweise auch Verbote rauszugehen oder Empfehlungen eben dann nicht rauszugehen. Also die haben massive gesundheitliche Probleme mit ihrer Wirtschaft, mit ihren Fahrzeugen. Also alles das, was in die Luft geht, ist dann einfach problematisch.
Also ich war ja immer im Sommer in Peking und ich war auch in anderen Städten, aber vor allem in Peking. Und das war beim ersten Mal bei den Olympischen Spielen 2008. Ich war dann bei den Paralympics. Und das heißt, die hatten im Vorfeld dann dafür gesorgt, dass die Luft sauberer wurde. Und du hast schon den Unterschied deutlich gemerkt. Also wenn du oben auf dem Berg stehst, auf die verbotene Stadt runterguckst, dann siehst du sie auch. Und wenn halt nichts gemacht wurde, dann hast du halt nicht sehr viel gesehen, weil die Luft dann wahnsinnig dunstig war. Und du hast es jetzt nicht als Smog gesehen, aber die Sicht war einfach weg. Und da habe ich dann, anderes Mal habe ich auch, gab es noch eine Parade, da haben sie auch dafür gesorgt, dass die Luft sauberer wird. Du merkst den Unterschied deutlich. Und ich habe einmal in Peking erlebt, wie also wirklich die Luft richtig schlecht war für meine Verhältnisse. Und das war echt unangenehm. Du möchtest da nicht atmen, aber du musst ja, ne? Und das war wirklich unangenehm.
Ja, nach 3 Minuten ohne Atmung hat sich das auch erledigt.
Dann hat sich's erledigt, richtig. Dann brauchst du nicht mehr atmen.
Und deshalb haben die natürlich tatsächlich auch vor 20 Jahren bereits die ganzen politischen Rahmenbedingungen so gesetzt. Also die Förderung da einfach durch Anreize, aber also wie Kaufprämien oder auch wie Restriktionen durch Fahrverbote einfach der Verbrenner einfach konsequent durchgezogen haben. Weil, also
ich habe 2 Maßnahmen tatsächlich erlebt, nämlich einmal, dass die Hälfte der Autos nicht fahren durfte. Also da kommt es immer auf die letzte Zahl auf dem Nummernschild an, wenn es gerade Zahl ist oder ungerade Zahl. Ja. Das andere ist, wenn du halt ein Auto kaufen möchtest, kannst du das gerne tun, aber du kriegst das halt erstmal nicht zugelassen, wenn du dafür nicht die Erlaubnis hast. So, und wie bekam er die Erlaubnis? Durch Losverfahren. Das heißt, man musste dann sagen, hier, also ich möchte gerne ein Auto kaufen, ich möchte es gerne zulassen. Wie sieht's aus? Dann hast du ein Los sozusagen bekommen und dann wurde ausgelost. Einer von, ich glaube, 1000 hat dann Zulassung bekommen, die anderen 999 nicht. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Zahl war, aber es war sehr unwahrscheinlich, dass du dein Auto hast zulassen können. Wenn du aber ein Elektroauto kaufst, kannst du es sofort zulassen.
Warst du durch.
Warst du durch in dem Moment. Und insofern war der Anreiz natürlich riesig, dass die Leute Elektroautos kaufen. Aber ich glaube, sie machen es auch gerne. Ich habe jetzt bisher, war ich ja nicht mehr in Peking. Ich hatte eigentlich vor, dieses Jahr nochmal hinzureisen. Es wird wahrscheinlich nichts, aber ja, ich bin mir sicher, dass die Chinesen gerne Elektroauto fahren, weil sie mögen gerne moderne Sachen und sind nicht so etepetete, Reichweite. Sie bewegen sich aber sowieso meistens nur in den Städten. Ja, und das ist natürlich übersichtlich dann die Entfernungen. Wobei, also wir reden von Peking mit 27 Millionen Einwohnern. Also es ist jetzt keine Kleinstadt. Aber die Entfernungen sind natürlich, was weiß ich, 40, 50 Kilometer hin und 40, 50 Kilometer zurück und dann bist du wieder daheim.
Aber das, was ich aus Tokio noch kenne, ist, dass du überhaupt nur eine Chance auf eine Zulassung hattest, wenn du auch definitiv in der Stadt, also da, wo du gemeldet bist, auch einen Parkplatz vorweisen kannst. Und das ist natürlich in Tokio Innenstadt, also wenn du da wirklich am Nabel der Welt wohnst, ist das natürlich schon eine Herausforderung. Deshalb ist das mit der Autofrequenz und den Zulassungen dann natürlich auch nochmal eine andere Geschichte.
Wobei, das war jetzt wirklich Peking. Ich weiß nicht, wie es auf dem Land tatsächlich geregelt ist.
Da wird es wahrscheinlich etwas lockerer gehandelt.
Wird es wahrscheinlich deutlich lockerer sein. Oder auch in anderen Städten, wobei ich mir gut vorstellen kann, dass es in Städten wie Shanghai, Xi'an oder was es da noch sonst so gibt, da ähnlich sein wird wie in Peking. Auf jeden Fall profitieren die Chinesen davon, dass der Verkehr elektrisch wird, auch einfach die schiere Masse dann auch leiser wird. Ja? Also wenn du in Peking bist, dann gibt es da eben Straßen, die sind 10-spurig. Ja? Also es gibt so Ringe um die Stadt herum. Es gibt den ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Ring. Diese Ringe, das sind also Autobahnen, also wirklich breite Straßen aber trotzdem direkt daneben sind Häuser, ne? Wohnblöcke, Hochhäuser, was weiß ich. Das heißt, du hast da eine Lärmbelästigung, eine direkte der Bevölkerung. Wenn natürlich alle da mit 70 vorbeibrettern und alle mit Verbrennungsmotor vorbeifahren, dann ist das halt nicht so angenehm, wie wenn einfach alles elektrisch fährt. Und das meiste in China, also neue, wird elektrisch betrieben. Es sind ja inzwischen auch die Busse. Also es gibt ja ganze Städte, wo der öffentliche Verkehr komplett rein elektrisch ist. Da haben wir ja auch inzwischen Tendenzen hier in Deutschland. Also in Freiburg zum Beispiel, in meiner Geburtsstadt, weiß ich, da gibt es inzwischen Elektrobusse, Straßenbahnen sowieso. Das geht ja auch alles in diese Richtung. Aber auch da merke ich, jetzt hier zum Beispiel auf dem Land, habe ich keinen Elektrobus gesehen bisher, leider. Und ich bin
Weil sie die Touren noch nicht mit den Reichweiten hinkriegen. Also in Hannover Innenstadt sehe ich auch immer sehr viele. In Hameln testen wir gerade.
Ich denke schon, dass es von der Reichweite geht, weil ich kenne die Busfahrer, weil die holen ja immer meine Schüler ab. Und mit dem einen oder anderen unterhalte ich mich dann auch gerne. Es gibt super nette Busfahrer, ein türkischer Busfahrer. Da gehe ich einmal erst in den Bus und schüttle ihm mal die Hand, weil er einfach super sympathisch und super nett ist. Ich weiß, dass sie lange Pausen haben, die sie dann eben nutzen könnten, um das Auto dann, also den Bus wieder zu laden. Also das wäre eigentlich kein Problem. Und wir sind auf dem Land.
Es gibt Lösungen.
Es gibt
aber das, Lösungen. Was China tatsächlich auch anfangs extrem stark gefördert hat, waren ja nicht nur die batterieelektrischen, also die reinen Elektrofahrzeuge, sondern auch die Hybridfahrzeuge. Also Toyota ist ja ein Riesenkonzern, der eigentlich groß geworden ist mit den Hybridfahrzeugen. Wir haben ja fast gar keine BEVs anfangs zugelassen, also hier zumindest überhaupt nicht in Deutschland und in China auch oder im asiatischen Raum auch nicht wirklich. Das hat ein bisschen damit zu tun, du hast gerade gefragt, ob es einen Unterschied zwischen Großstädten und die Gebieten außerhalb von Großstädten gibt. Da ist natürlich nicht der Fokus gewesen auf die flächendicke Ladeinfrastruktur, das kennen wir hier ja auch, ne? Also wir haben so in Nordostdeutschland haben wir ja auch eine Ladeinfrastruktur, die zu wünschen übrig lässt. Und da kann ich natürlich auch verstehen, warum man das vielleicht dann nicht so geil findet. Aber das ist natürlich in China dann quasi auch der Grund gewesen, warum anfangs Hybridfahrzeuge noch arg auf dem Markt waren. Und da natürlich dann auch mit der steigenden und flächendeckenden Ladeinfrastruktur natürlich auch Richtung BEV schneller gegangen wurde, weil die Leute dann ja auch, wir merken das ja selber sehr schnell, wenn sich Leute hier im Umkreis mal Hybrid gekauft haben, die sind ja relativ zügig dann bei einem rein elektrischen Fahrzeug, weil sie einfach sagen, naja, warum soll ich denn noch einen Verbrenner mitschleppen? Mhm. Also das steht und fällt dann mit der Ladeinfrastruktur, das ist in China genauso.
Absolut. Wobei die Ladeinfrastruktur in den Städten ziemlich gut ist, was ich so mitbekommen habe. Also wir haben da teilweise Ladeparks mit 40, 50, 60 Ladern. Überhaupt kein Problem. Machen die.
Genau. Deshalb außerhalb von den Großstädten ist das natürlich ein bisschen spannender.
Absolut.
Aber das, was auch noch in China wichtig ist, dass natürlich die Kosten extrem von dem abweichen, was wir hier kennen. Also das, was bei denen öffentliches Laden irgendwie nur 1,50 Euro pro 100 Kilometer kostet, wäre es hier vergleichbar mit 9 Euro pro 100 Kilometer. Das ist natürlich schon mal ein Riesenunterschied. Und sie haben natürlich auch andere Anschaffungs- und Betriebskosten, die viermal günstiger sind. Also insofern, das ist schon, weil der Markt einfach auch anders ist, weil er höher skaliert ist, weil er, wir hatten ja mal den Felix Goldbach hier, der uns das Ganze sozusagen auch nochmal erzählt hat. Also die haben natürlich schon riesen Skaleneffekte an ihren Fahrzeugen gehabt. Also insofern, wenn sie länger unterwegs sind, können sie dann natürlich auch ganz andere Fahrzeugkosten und Anschaffungskosten und Betriebskosten weitergeben.
Ich erinnere mich, Strom war, als ich dort war, sehr günstig. Allerdings ist vielleicht auch noch so ein Funfact am Rande. Bei uns ist es ja so, wir haben einen Stromanbieter und der schickt uns eine Rechnung und ab und zu muss man den Zähler ablesen immer noch. Mhm. Und dann zahlt man eben dementsprechend. In China ist es oftmals anders oder vielleicht auch immer, ich weiß es nicht. Aber da bei meiner Schwiegermutter, wo ich ja übernachtet habe, war es so, dass man immer Münzen in den Stromzähler einschmeißen musste, damit man Strom hat.
Dann geht's weiter.
Ja, dann geht's weiter. Wenn man keine Münzen reinwirft, gibt es keinen Strom mehr.
Ne? Na, in Deutschland gibt es das auch, aber da hast du vorher schon diverse Abmahnungen vom Energieversorger bekommen.
Ja, ich weiß aber auch, dass in Deutschland der Strom nicht einfach abgeschaltet werden darf. Selbst wenn man mit der Zahlung nicht hinterhergekommen ist.
Das Witzige ist,
ist auch gut so.
Das erste Fahrzeug, was in Hameln bei den Stadtwerken rein elektrisch lief, war der wunderhübsche Mitsubishi iMiEV. Ne, die umgekippte Telefonzelle, sage ich immer so liebevoll. Ja, ja. Und der war tatsächlich im Einsatz, das ist jetzt der Funfact am Rande, für die Kunden, die sich halt vorher noch nicht den Strom geleistet haben und bezahlt haben, also die tatsächlich dann Inkasso-Unternehmen sozusagen bestellt hatten. Und da fuhr der iMiEV dann ganz leise vor und hat dann die Abwicklung übernommen.
Cool. Aber das war ein Drecksauto, um ehrlich zu sein. Aber das war damals halt noch die Elektromobilität in den Anfangstagen.
Ich würde ein Auto erstmal designmäßig nicht so bauen und auch nicht iMiEV nennen. Nein, genau. Also das war eine komplette Katastrophe, was auch die Marketingabteilung da produziert hat.
Absolut. Ja, man muss natürlich auch gucken, wenn man auf China schaut, Strom ist dort günstig tatsächlich, aber wie wird der eigentlich erzeugt? Und
nicht so geil wie wir.
Ja, aber, ich sag jetzt mal ja, aber, weil, also bisher war es Kohlekraftwerke, sagen wir ehrlich, weil in China gibt's viel Kohle, die kann man da billig gewinnen. Aber die chinesische Regierung weiß zum Beispiel, dass Peking jetzt schon ein massives Wasserproblem hat. Also wenn man dort den Wasserhahn aufdreht, kommt da kein Trinkwasser raus. Das ist aber in vielen Städten so. Muss jetzt nichts heißen, aber die haben tatsächlich ein großes Problem mit der Wasserversorgung. Und die holen deswegen das Wasser also teilweise 50, 60, 70 Kilometer entfernt über Rohrleitungen nach Peking, um die Stadt noch mit Wasser zu versorgen. Das Wasser für Peking kommt von Gletschern. Und
die gibt es ja auch weniger.
Und die schmelzen gerade ab. Und das kriegen die chinesische Regierung auch mit. Und die wissen, wir müssen tatsächlich was, also die chinesische Regierung will tatsächlich was gegen den Klimawandel tun. Und das machen sie auch. Also tatsächlich.
Will und muss.
Sie wollen und müssen. Weil man muss ja eins sehen, es ist ja eine Diktatur da unten und diese Diktatur hält sich nur so lange, das weiß man, solange es den Menschen einigermaßen gut geht.
Ja.
Ausnahme vielleicht Nordkorea. Und die wissen, also wenn es da Wassernot gäbe, zum Beispiel in Peking, also ernsthafte Probleme, dann würden die Leute auf die Straße gehen. Das würde die Macht der kommunistischen Partei massiv gefährden. Das heißt, sie haben wirklich ein Überlebensinteresse daran, dass der Klimawandel nicht zu heftig wird.
Und deswegen haben sie nicht das Luxusproblem.
Bauen sie im Moment massiv Solarenergie und massiv Windkraft aus, also viel mehr als bei uns und investieren da ganz, ganz viel, was ja durchaus sinnvoll ist. Leider auch in Atomkraftwerke, soweit ich weiß, aber vor allem in Wind und Sonne. Insofern wird auch der Strom in China immer sauberer, Stück für Stück, und die klotzen richtig. Also ich glaube, der Zubau letztes Jahr war so größer als der Zubau im Rest der Welt, nur in China. Das irgendwie sowas habe ich, glaube ich, irgendwo
nicht,
mal
aber
gelesen,
ja,
glaube ich. Also auf jeden Fall ist der Zubau wirklich massiv, das heißt, der Strom wird immer sauberer auch in China, und da sind sie ja auch auf einem guten Weg und in die richtige Entwicklung. Insofern,
und das, was sie ja auch machen, also nicht nur, dass sie es machen, sondern sie machen das ja auch verlässlich, langfristig, ja, und ich sag mal immer gleichwertig, also stetig. So. Und das, was wir ja besonders toll in Deutschland können, diese On-Off-Mentalität, ja, also wir machen jetzt mal ein bisschen Förderung in Solar, wir machen ein bisschen Förderung in Wind, das kappen wir jetzt, dann machen wir erstmal wieder nichts. Ähnlich wie bei den Elektrofahrzeugen, wir fördern mal ein bisschen, oh nee, jetzt gibt es keine Prämie mehr, jetzt warten die Leute wieder irgendwie ein halbes Jahr mit dem Autokauf, weil es könnte ja wieder was kommen.
Ja.
Und das macht China bedeutend besser. indem sie einfach die industriepolitische Ausrichtung wesentlich verlässlicher mit ihren Zusagen auch machen. Und dementsprechend kann man eben auch solche Projekte und Windkraftanlagen zu genehmigen, wird da wahrscheinlich etwas einfacher sein. Ja, mag sein. Und dauert vielleicht auch nicht so lange. Aber sie haben trotzdem gewisse Abschreibungen, gewisse Nutzungsdauern von den, also das ist eine langfristige Entscheidung, sich für eine Windkraftanlage oder für ein Elektroauto oder für eine Solaranlage zu entscheiden. Und deshalb haben die das im Prinzip auch genauso in der Förderung ausgerichtet. Nicht so wie wir, die dann sagen, ach naja, wir machen jetzt mal kurzfristig und dann die Nächsten, die jetzt schon wieder planen, eigentlich ist die Förderung schon wieder weg, bevor die nächste Planung hier in Deutschland einfach ja auf dem Tisch liegt, weil du noch ein Gutachten einholen musst oder weil du noch, keine Ahnung, irgendwas haben musst. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn du diese On-Off-Mentalität hast. Und da kann ich natürlich auch verstehen, dass Leute, die jetzt nicht so begeistert sind von dem Thema, sondern die einfach sagen, naja, ich mache das jetzt, weil es wirtschaftlich ist, da einfach sagen, nee, das ist halt ohne Förderung für mich noch nicht attraktiv. Und dann lasse ich es eben auch. Und dann fahre ich halt Verbrenner weiter oder was auch immer. So. Und dieses On-Off, ich glaube, da müssen wir uns auch, das sagt ja immer die deutsche Wirtschaft auch, egal in welchen Bereichen, einfach mal angewöhnen, tatsächlich eine Förderkulisse zu machen, die anfangs vielleicht relativ hoch ist, dann kontinuierlich abschmilzt, dann in so ein Bonus-Malus-System wechselt, wo du dann sagst, okay, wenn ich jetzt einen Verbrenner oder die alte Technik kaufe, dann muss ich halt bezahlen und wenn ich eben die neue kaufe, dann bekomme ich eben was. So, und irgendwann, wenn du halt auch dann noch den dicken Hammer mit dem, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie viel Hubraum die Dinger haben, kaufen musst, dann musst du halt richtig zahlen und irgendwann darfst du halt diesen Hammer nicht mehr kaufen. Also die letzten lernen es halt auch nur noch mit Verboten. Also wenn wir die saubere Luft nicht irgendwie anders hinkriegen, dann müssen wir eben auch die Dinger irgendwann nicht nur vom Markt nehmen, sondern tatsächlich auch mit Strafe belegen. Und ich glaube, da sind die Chinesen uns deutlich weiter, was dieses Verständnis einfach auch angeht.
Ja gut, ich meine, ich sag dann immer, wenn ich deine Diskussion komme, das ist der Preis für die Demokratie. Also das ist einfach so. Also natürlich, wenn du in einer Diktatur wie in China bist, dann entscheidet jemand und dann wird das durchgezogen. Und zwar ohne, dass jemand was dagegen tun kann. Das hat seinen Preis tatsächlich. Also den Preis zahlt dann auch die Bevölkerung. Also wenn da gesagt wird, wie zum Beispiel der neue Flughafen in Peking, der damals 2008 bin ich da gelandet, auf dem nagelneuen, glaube ich, damals Flughafen, der war innerhalb von kürzester Zeit gebaut. Super, kann man da sagen. Ne? Super, nicht wie bei uns, wo es wie in Berlin Jahrzehnte dauert und dann ist trotzdem noch der Brandschutz und weiß der Geier was, sondern das wird da in 5 Jahren geplant, aufgestellt, fertig. Aber
ich habe im Stadtrat immer gerne gesagt, ich finde die Demokratie super, solange es nach meiner Nase geht.
Ja, ja, aber jetzt kommen wir halt zu den Nachteilen. Da, wo der Flughafen heute ist, da gab es früher Bevölkerung, da haben Leute gewohnt, die wurden aus ihren Häusern rausgeschmissen und die wurden zum Teil entschädigt, zum Teil aber auch nicht, weil irgendwelche anderen Leute sich das Geld in die Tasche gesteckt haben. Das ist dann der Nachteil. Und deswegen, also bei uns müssen wir die Bürokratie deutlich abbauen, gerade auch was Windräder und so weiter betrifft, deutlich runtergehen mit der Bürokratie, sind wir einverstanden, aber trotz alledem muss natürlich geprüft werden, sollten wir da wirklich ein Windrad hinstellen oder nicht. Ja. Und nicht wie in China, da sagt einfach eine Regierung, also pass mal auf, lokale Regierung, ich will, dass ihr in 2 Jahren hier 20 Windräder habt. Stellt sie hin, wo ihr wollt, macht in zwei Jahren komme ich wieder und dann sind die Dinge aufgestellt, fertig. Ja, da wird dann nicht groß diskutiert und fertig. Ich sehe auch, also in Peking wird an der Baustelle Tag und Nacht gearbeitet. Ja, also nicht wie bei uns am 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr, was weiß ich, wann die Bauarbeiter Feierabend machen den Feierabend, sondern da wird die ganze Nacht gearbeitet. Allerdings, dann wird es auch schneller fertig, gar keine Frage. Aber die Leute, die drumherum wohnen, die schlafen halt nicht so wahnsinnig gut, ja, weil so eine Baustelle ziemlich laut ist. Das ist dann halt der Nachteil.
Da gibt es ja dann auch die auf der Bauma, da können wir vielleicht auch nochmal einen Bericht drüber machen.
Da werden wir auch noch drüber reden in Zukunft, was es da an neuen elektrischen Fahrzeugen und Maschinen und was gibt. Der Elektrotrucker hat ja so eine Straßenbaumaschine transportiert und vorgestellt. Also da gibt es auch neue Entwicklungen und ich bin mir sicher, die wird auch in China dann auch schnell ankommen. Aber nochmal, natürlich geht vieles einfacher in China und vieles schneller, aber das hat trotz alledem einen wirklich hohen Preis. Also auch meine Frau selbst ist ja vertrieben worden aus ihrem Bauernhaus. Sie hatten ein Bauernhaus, ihre Eltern, und die mussten da raus. Sie hatten das Glück, sie sind ordentlich entschädigt worden, konnten sich dann dafür eine Wohnung kaufen in Peking und leben da gut. in einem schönen, ne, Umfeld. Aber das Glück hatten nicht alle. Aber das Bauernhaus ist weg. Also, damit auch die Kindheitserinnerungen. Auch,
und die Heimat.
Ne, die Heimat ist weg. Und das hat alles seinen Preis. Also insofern, ja, du hast recht, in China geht vieles einfacher, vieles schneller, aber es hat halt eben seinen Preis. Und der muss halt dann bezahlt werden. So oder so.
Das, was jetzt die chinesische Regierung ja auch noch gemacht hat, im Rahmen nicht dieser Shanghai Motor Show oder Auto Show heißt es ja, ist tatsächlich, dass zum 1. Juli 2026 neue Sicherheits-, also neue und verbindliche Sicherheitsstandards für E-Auto-Batterien angekündigt werden. Also die sollen in Kraft treten. Und zwar ist die zentrale Forderung, dass die Akkus keine Feuer- und Explosionsgefahr mehr darstellen dürfen. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der wahrscheinlich hierzulande auf offene Ohren kommt. Also ich habe gerade heute auch mit jemandem gesprochen, der Feuerwehren schult mit Hochvolt-Thematiken und so weiter. Also auch die haben ja ihre normalen Abläufe, ja, aber wenn sie an das Elektroauto kommen, haben sie dann auch etwas größere Augen, wenn sie damit noch nicht umgegangen sind. Deshalb ist das sicherlich auch eine gute Maßnahme, sozusagen die Sicherheitsanforderungen da nochmal hochzusetzen. Was dann quasi ab dem 1. Juli 2026 nicht zertifiziert ist nach diesem neuen Standard sozusagen, wird dann im Prinzip auch nicht mehr auf den Markt kommen. Also im Prinzip so, als wenn unsere KBR-Standards hochgehen, ist das im Prinzip dann auch ja eine aktuelle Vorschrift, die dann einfach für die E-Autobauer verpflichtend sind.
Und weißt du, was das Schöne ist? Jedes Auto, das in China kein Verbrenner ist, sondern Elektroauto, hilft ja nicht nur den Chinesen, sondern uns direkt hier bei uns auch.
Ja.
Weil CO2 kennt keinen Ort. Ja,
Gott sei Dank keine Grenze.
Kennt keine Grenzen. Und je mehr Chinesen umsteigen auf Elektro, umso besser auch für uns. Und jetzt wäre es halt schön, wenn wir endlich mal nicht 17% Verkäufe hätten, sondern das Doppelte, Dreifache, Vierfache. Und klar, die Leute, die uns jetzt zuhören, das sind meistens Leute, die auch elektrisch fahren. Die wissen das. Aber wir müssen gucken, dass wir die anderen überzeugen. Deswegen machen wir auch diesen Podcast in der Hoffnung, dass auch mal Leute reinhören, die jetzt noch nicht so viel mit der Elektromobilität zu tun hatten oder die sich gerade überlegen, ein Elektroauto zu kaufen. Ja, nein. Sich die Batterieentwicklung auch anschauen. Da passiert ja auch einiges. Da habe ich auch kürzlich einen Beitrag von einem ehemaligen Studiogast gehört, der gesagt hat, Leute, wartet nicht auf die nächste Generation Batterien, sondern kauft jetzt ein Elektroauto. Die sind jetzt schon so, dass man damit gut umgehen kann. Das kann ich übrigens bestätigen. Klar wird es irgendwann Batterien geben, die du in 5 Minuten aufgeladen hast, die dann 600 Kilometer weit kommen. Aber braucht man das wirklich? Ich glaube nicht. Den meisten von uns brauchen das überhaupt nicht. Und insofern kommen die auch super klar mit den Elektroautos, die heute gebaut werden. Also geht ins Geschäft und holt euch ein Elektroauto, wenn es ein neues Auto sein soll.
Die meisten brauchen das als Ausrede.
Ja, natürlich, klar. Es ist traurig. Wir haben einen kleinen Blick nach China geworfen und die halbe Stunde ist schon wieder fast vorbei. Oder wolltest du noch was sagen?
Ich hätte jetzt vielleicht noch die FSD-Geschichte erzählt.
Oh ja, auch in China kommt. Die machen wir noch. Also, ich habe nochmal die Musik rausgeblendet. Die FSD haben wir ganz vergessen. Da gibt es nämlich neue Regulierungen, was ja auch durchaus sinnvoll ist in China. Also, ich frage mich sowieso, ganz ehrlich, ich kenne ja den Verkehr in Peking, in Shanghai, in Xi'an. Ich kenne den Verkehr auch in der größten Stadt der Welt, die auch in China sich befindet. Wo ich gerade nicht auf den Namen komme, aber die kennt sowieso niemand, obwohl es die größte Stadt der Welt ist. Wenn ich mir da den Verkehr anschaue, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass man da autonom fahren kann, weil die Chinesen haben auch nochmal ihre ganz eigene Fahrweise. Und dann kommt es halt dazu, dass halt wahnsinnig viele Autos unterwegs sind, auf wahnsinnig vielen Spuren, wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass man da FSD fahren kann. Also außerhalb der Städte, okay, kein Thema, aber in den Städten, puh.
Naja, und die Frage ist einfach schon, was ist SFD? Also jeder definiert das ja ein bisschen anders. Ja, also es gibt, ich sag mal vorsichtig, bei Tesla haben wir ja auch eine Beta-Version, die einen Autopiloten beschreibt. Dann gibt es so Verwendung von Begriffen wie selbstfahrend oder autonom. Dann gibt es ja im Prinzip so intelligentes Fahren oder wie auch immer man das als Marketing nennen mag. Und die chinesische Regierung hat jetzt gesagt, so, Butter bei die Fische, was kann denn das Auto eigentlich? Also nach welchem Level, und da gibt es ja von 1 bis 5 sozusagen standardisierte Level, Und
Tesla wenn man übrigens jetzt auf sagt, Level 2 in Deutschland, ne?
Genau, und wenn man 2 plus plus haben möchte, dann ist das eben das autonome Fahren mit dem Spurwechsel und dem Überholen, also das wieder einscheren, das wäre dann 2 plus plus. Und wenn man das haben möchte, dann muss man das eben auch können und nicht nur als Beta-Version quasi mit dem Auto in den Markt werfen, sondern man muss eben wie bei einer ausentwickelten Software, die ITler kennen das, dass man nicht sozusagen die Anwender quasi nochmal den Fehler finden lassen, sondern dass man die Software durchaus ausentwickelt. Das dauert doch hier ein bisschen länger. Das wollen die Chinesen jetzt auch bei dem FSD haben, dass man eben einfach sagt, okay, ihr habt genug Leute professionell damit beauftragt, dass diese Software und dieses autonome Fahren dann auch das kann, was ihr versprecht. Ansonsten kriegt ihr nämlich auch keine Zulassung. Und Hintergrund ist, dass leider eine große Aufmerksamkeit einen Unfall bekommen hat, der nämlich mit einer Beta-Version unterwegs war in einem Xiaomi SU7, bei dem 3 Frauen starben. Und nach den Erkenntnissen war es eben so, dass der Unfall bei dem Unfall die Fahrerassistenzsoftware, so nenne ich es einfach mal, aktiviert war. Und jetzt davon ausgegangen wird, dass eben auch das Auto sozusagen diesen Unfall verursacht hat und die Personen, die dann im Auto waren, gar nicht dem bewusst waren, dass sie im Prinzip eine Testversion fuhren. Und deshalb ist dieses Gesetz einfach jetzt vom chinesischen Ministerium gewollt worden. Und da wird es dann auch zu Konsequenzen für die Fahrzeugbauer kommen.
Also es ist jetzt kein Gesetz, um Tesla irgendwie an den Karren zu fahren.
Nein, eigentlich haben sie ihre eigene Autoindustrie, hat sie die eigene Autoindustrie dazu gezwungen, dieses Gesetz zu machen und zu verschärfen sozusagen. Oder auch Over-the-Air-Updates, wie es Tesla ja gerne macht, sollen tatsächlich erst nach abgeschlossener Validierung durchgeführt werden. Also dass man im Prinzip wirklich eine abgeschlossene Version hat. Ich weiß nicht, wie viele chinesische Autos das können, aber das ist durchaus ein Standard, den man ja auch gerne hat. Aber nur die Nachbesserungen sozusagen rauszuschieben und dann nochmal zu gucken, ob man im nächsten Update wieder eine kleine Fehlerbehebung hat, wie wir das ja gerne kennen, hilft dann eben auch nicht, sondern es muss im Prinzip eine ordentlich ausentwickelte Version sein. Und das ist unabhängig davon, wer jetzt das Auto produziert.
Okay. Wenn wir schon gerade bei Tesla sind, habe ich noch einen Buchtipp. Und zwar gibt es ein, ich weiß nicht, ob das so neu ist, das Buch, aber ich habe es jetzt eben im Urlaub gelesen, in den Osterferien. Und das Buch heißt Die Tesla-Files. Und das hat derjenige geschrieben, der auch damals aufgedeckt hat, diesen Skandal in Ungarn, in diesem Schwimmbad, als Versicherungsvertreter sich da mit Prostituierten vergnügt haben, in einem Mineralbad. Und der hat ein Buch geschrieben, der heißt Die Tesla-Files. Ich habe es mir als Hörbuch angehört, kann ich nur sehr empfehlen. Und wenn ihr denkt, Tesla ist eine super sympathische Firma, jetzt mal abgesehen von Elon Musk, dann hört euch mal dieses Buch an oder lest dieses Buch, Die Tesla-Files von Sönke Iversen und Michael Verfürden. Hört euch dieses Buch an oder lest es und dann sprechen wir nochmal drüber, ob diese Firma Tesla wirklich so wahnsinnig sympathisch ist oder eben vielleicht dann doch nicht ganz so sympathisch ist. Das ist kein Buch, ich sag's gleich dazu, für Tesla-Verehrer und Fans, weil die sind eh unerreichbar, sondern Leute, die sich einfach mal kritisch mit dieser Firma auseinandersetzen möchten, unbedingt lesen, die Tesla-Files.
Und wer noch was zum Gucken haben möchte, von mir auch noch einen Tipp, hat indirekt mit Tesla zu tun, ging aber schon los mit Bill Gates, ist Trump und seine Milliardäre, auch sehr spannend in der ARD-Mediathek.
Okay, gucke ich rein. Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön Julia Maulhardt. Ich bin Jerome Brunel. Wir hören uns in einer Woche wieder mit einer neuen Folge von Emovotion. Und wenn euch das, was wir hier machen, gefällt, dann empfehlt uns gerne weiter und unterstützt uns damit ganz deutlich. Und ja, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Tschüss.